This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. 2024 ist quasi vorbei. Und ich finde, das ist eine gute Zeit, nochmal ganz kurz zurückzublicken, bevor wir uns an die Planung von 2025 machen. Und deshalb nehme ich dich jetzt, ich wollte gerade sagen im Schnelldurchgang, aber das wird wohl nichts. Also ich nehme dich jetzt mit durch meine vergangenen 12 Monate. Was habe ich erlebt? Was habe ich gelernt? Was ist ganz anders gekommen als gedacht? Ich mache das immer, aber ich habe es schon lange nicht mehr so dezidiert gemacht. Ich glaube aber, dass ein Rückblick notwendig ist, denn wenn du das nächste Jahr bewusst starten möchtest, dann musst du mal kurz zurückblicken und innehalten und schauen, was hat dir am vergangenen Jahr gefallen und was nicht. Und es ist für mich auch tatsächlich eine Art Dankbarkeitspraxis, weil bei mir meistens so viel los ist, dass ich am Ende des Jahres völlig aus den Augen verloren habe, was ich eigentlich alles Tolles erlebt habe. Und dann macht sich ganz schnell so eine Unzufriedenheit breit, die gar keinen objektiven Grund hat, wenn man mal genauer hinguckt, was man erlebt hat. Genau, und so war es dieses Jahr auch. Und deshalb wird es ein ausgesprochen ausführlicher Jahresrückblick. Wenn du also gerade nichts zu trinken dabei hast oder nichts zu tun hast, dann würde ich das an deiner Stelle jetzt ändern. Das hier kann dauern. So, also 2024 war sauanstrengend. Auf die beste Art und Weise, aber Gehirn und Körper interessiert am Ende ja nicht, ob du dich mit tollen oder mit ätzenden Dingen überlastet hast. Sie halten so oder so einfach irgendwann das Stoppschild hoch. Und das ist bei mir in den letzten Wochen mehrfach passiert. Das Stoppschild ist mehrfach hochgeschossen. Übrigens, das ist noch eine Lektion, die du aus meiner Dummheit lernen kannst und nicht nachmachen musst. Wenn du das erste Stoppschild ignorierst, knallt dir das zweite mit Karacho dahin, wo es richtig wehtut. Ich muss also irgendwie 2025 meine Impulse besser in den Griff bekommen, um nicht jede neue Idee sofort umzusetzen. Denn das war mein Hauptproblem dieses Jahr und ich brauche das, um mir meine Energie besser einzuteilen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein neuer Vorsatz für mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bereue auch nicht eine einzige der Ideen, nicht mal die Schnapsideen, die 2024 so aus mir herausgesprudelt sind. Aber es war einfach insgesamt ein bisschen viel. Ich bin erschöpft mal wieder und deshalb steht 2025 auch unter dem Jahresmotto Energiemanagement. Übrigens zur Erinnerung, 2024 stand unter dem Motto Selbstverantwortung bei mir. Genau, aber der Reihe nach. Also, ich habe Anfang 2024, Ende 2023 The One Thing gelesen. Also das Buch The One Thing. Das fand ich insgesamt eher blöd, aber ich habe mir danach eingebildet, dass ich, dass wenn ich The One Thing folge, bestimmt auch hinbekomme mit den Langfristzielen. Also habe ich mich hingesetzt und einen Plan gemacht. Ich habe Lebensbereiche definiert, in denen ich mich verbessern möchte. Dann habe ich Visionen für jeden Lebensbereich entwickelt und daraus fern dann 5- und 1-Jahresziele und daraus wiederum Monats- und Wochenaufgaben abgeleitet. Jo. Zum Glück war ich auch klug genug, um meine bewährteste Strategie zur Jahresplanung umzusetzen, nämlich eben besagtes Wort des Jahres. Denn du kannst dir ja vielleicht vorstellen, welches Schicksal meine detaillierten Ziele erlitten. Mhm. Ganz genau, die haben nicht mal den Januar überlebt. Ende Januar fühlte ich mich von so viel Planung und Verpflichtung so eingeengt, dass ich das Gefühl hatte zu ersticken und ich habe sie danach also nie wieder angeguckt. Bis ich für diesen Podcast-Jahresrückblick jetzt mein Jahr nochmal durchgegangen bin. Und sagen wir mal so, von meinen 8 Jahreszielen, das ist übrigens viel zu viel, selbst wenn man kein Eichhörnchengehirn hat, aber von meinen 8 Jahreszielen habe ich exakt 2 so einigermaßen erreicht. 3, wenn man das mitzählt, das nicht messbar ist. Ja, macht aber nichts, denn das Wort des Jahres habe ich nicht vergessen und das habe ich mir im Laufe der Monate immer mal wieder vorgeholt, um mich so grob auf dem richtigen Weg zu halten, also im richtigen Fokus. Ich liebe genau deshalb die Wort des Jahres-Übung. Es fasziniert mich, wie sich das immer entwickelt. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann beschreibe ich das vergangene Jahr nie exakt mit dem Wort, das ich vorher ausgerufen habe, aber die Wörter vom Anfang und vom Ende stehen immer irgendwie in Zusammenhang. Also wie gesagt, 2024 stand unter dem Motto Selbstverantwortung und wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, ich bin relativ nah rangekommen, aber alles in allem würde ich 2024 eher mit Selbstakzeptanz überschreiten. Beides gehört für mich zusammen, ist aber nicht ganz dasselbe. Ja, und ich finde tatsächlich, mit einem einzigen Wort kann man sehr, sehr viel Analyse betreiben. Über ein ganzes Jahr. Und das ist doch faszinierend, oder nicht? Selbstverantwortung hatte ich Anfang 2024 übrigens vor allem auf folgende Bereiche bezogen. Gesundheit, also Ernährung, Sport und Schlaf. Das hat ja nur so semi geklappt. Selbstbewusstsein, also da ging es mir darum, mir anzugewöhnen, dass ich selbst mein eigener Maßstab bin und nicht die Meinung aller anderen. Beziehung, im Sinne von, ich arbeite an mir, statt mich an meinem Mann, meinen Freunden und so weiter abzuarbeiten und Karriere, nämlich das Ziel war, ich gehe im Hauptjob die nächsten Schritte zur Seniorität und ich mache die Zeitplanerin zu einer Expertenmarke. Das war der Plan. Und zumindest was diesen letzten Punkt, also Karriere angeht, war 2024 außerordentlich erfolgreich. Ich bin zwar im Hauptjob, also beruflich nicht ganz so schnell vorangekommen wie erhofft, hatte aber im vergangenen Jahr nochmal eine relativ steile Lernkurve und das war tatsächlich für mich und für meine berufliche Entwicklung sehr wichtig. Als IT-Beraterin wird man so ganz grob ab 5 Jahre Berufserfahrung allmählich als Senior-Beraterin eingestuft und ich bin im August in mein 5. Jahr gestartet. Aber da ich bisher vor allem bei einem selben großen Kunden gearbeitet habe, fehlte mir die Erfahrung außerhalb dieses großen Kunden für echte Seniorität. Ich habe also einen 2. Kunden angenommen und der Kulturschock war ja gigantisch. Wo der eine Kunde nahezu überreguliert ist, ist der andere fast unreguliert. Wo der eine 20 Ansprechpartner hat, hat der andere keinen. Wo der eine für jedes Modul ein eigenes Konzept hat, hat der andere, du weißt, was ich sagen will. Das hat bei mir zu sehr viel Unsicherheit und Frust geführt am Anfang und ich habe gemerkt, dass ich wirklich noch nicht souverän genug bin, um damit allein umzugehen. Ich muss das zum Glück auch nicht alleine schaffen bei meinem Arbeitgeber. Ich habe immer ein sehr erfahrenes und geduldiges Backup. Aber diese Zeit war vom Arbeits- und vom Zeitaufwand, aber vor allem auch emotional für mich sehr anstrengend. Und umso stolzer bin ich darauf, dass ich damit tatsächlich jetzt nochmal einen großen Sprung gemacht habe in meinem persönlichen und in meinem fachlichen Wachstum und dass es jetzt einfach weitergehen kann. Und die Zeitplanerin ist nebenbei irgendwie auch explodiert. Die wächst mir langsam fast ein bisschen über den Kopf. Inzwischen lesen mehr als 1000 Menschen das Magazin im Monat. Die Coworkings laufen fast von alleine, der Podcast hat weit über 200 Folgen und steigende Zuhörerzahlen auf allen Plattformen und auch die neuen Projekte, die ich 2024 gestartet habe, waren alle richtig erfolgreich. Als ich 2021 im Januar mit dem Projekt begann, war das Ziel, irgendwann die Anlaufstelle für individuelles Zeit- und Selbstmanagement im deutschsprachigen Raum zu sein. Und das vergangene Jahr hat das Ziel ein bisschen spitzer gemacht, mich dem Ziel aber zugleich auch ein ganzes Stück näher gebracht, denn das Ziel lautet jetzt die Anlaufstelle für Zeit- und Selbstmanagement für Chaosköpfe im deutschsprachigen Raum zu werden. Chaosköpfe mit und ohne ADHS. Genau, wie habe ich das gemacht? Ich habe den YouTube-Kanal neu belebt. Also den YouTube-Channel gibt es ja schon lange, aber Mitte des Jahres habe ich beschlossen, ihn richtig zu bespielen. Der Content sollte sich, anders als Instagram, der Podcast und das Magazin, ausschließlich mit Selbstmanagement mit ADHS beschäftigen. Und das lief auch gar nicht so schlecht an. Ich musste allerdings ziemlich bald einsehen, dass ich das zeitlich einfach nicht auch noch stemmen kann. Dazu kommt, dass Video wirklich nicht so sehr mein Medium ist, was ein bisschen ironisch ist, wenn man weiß, dass ich Fernsehjournalismus studiert habe. Aber jedenfalls, ich habe es einfach nicht geschafft und es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht wie der Podcast oder das Magazin. Und deshalb liegt der YouTube-Kanal erstmal wieder auf Eis. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man das irgendwie vereinfachen kann, ja, immer her damit. Schreibt mir gerne info@zeitplanraum.de. Was dafür sehr erfolgreich gelaufen ist, war die Bullet Journal Challenge. Es war eine dieser Schnapsideen. Es war eine spontane Idee am Ende eines Coworkings. Wir machen eine Bullet Journal Challenge. Für alle, die irgendwie keinen Anfang finden oder immer wieder scheitern und so ein bisschen Unterstützung und Struktur brauchen, um ihr Bullet Journal zu führen. Gedacht, gesagt, getan. Zwischen diesen drei Schritten liegen bei mir ja meistens irgendwie keine 24 Stunden und dann fällt mir auf, dass ich eigentlich keine Zeit habe. So ungefähr war das hier auch. Aber Mitte September habe ich jedenfalls die erste Zeitplanerin Bullet Journal Challenge gelauncht mit, Achtung, 150 Teilnehmern. Das war echt krass. Und 8 Tage haben diese Teilnehmer je eine Mail von mir pro Tag bekommen und konnten sich in der WhatsApp-Gruppe austauschen. Und am Ende haben wir in einem Zoom-Call noch offene Fragen besprochen. Das Konzept ist genauso aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Auch der Austausch in der Gruppe war sehr lebendig. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das vielleicht nicht so richtig funktioniert oder von mir zu viel Moderation erfordert. Aber das hat großartig geklappt. Und ich werde diese Challenge mit Sicherheit wiederholen. Wenn es soweit ist, erfährst du auf Instagram und im Magazin davon und natürlich auch auf meiner Website. Also wenn da die Anmeldeseite zur Challenge wieder offen ist, lohnt es sich, sich einzutragen, denn die Anmeldeliste leere ich auch jedes Jahr neu. Also wer mitmachen will, muss sich jedes Jahr neu anmelden. Genau. So, was ist noch gelaufen bei der bei der Zeitplanerin? Ich habe zum ersten Mal Zeitplanerin-Seminare gegeben. Das erste fand in der Stadtbibliothek in Geretsried statt Anfang November und war übrigens voll ausgebucht. Das war eigentlich mehr ein Workshop als ein Seminar. Ich habe 3 Stunden lang mit den Teilnehmerinnen einen Crashkurs in Bullet Journaling gemacht. Das war ziemlich cool. Ich habe früher in meiner Selbstständigkeit als Journalistin und PR-Beraterin relativ oft Seminare gegeben, damals zu professionellem Schreiben, professioneller PR und sowas. Und ich habe das wirklich sehr vermisst. Und dass Geretsried am Starnberger See liegt, den ich lange schon mal sehen wollte, das hat jetzt auch nicht geschadet für das erste Seminar. Und eine Woche später war ich in Linz. Das war dann ein Tagesseminar Zeitmanagement für Mitarbeiter in der Jugendarbeit der Diözese Linz. Und das war sogar noch ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. Mit Tagesseminaren arbeite ich nämlich noch lieber als mit Kurzworkshops, einfach weil ich tiefer einsteigen kann und die Teilnehmer auch. Es gibt in diesen Fällen dann mehr Fragen und ich werde einfach mehr herausgefordert. In 3 Stunden kann man nicht viel mehr machen als die Basis anreißen. Das ist für mich jetzt nicht so herausfordernd wie so ein Tagesseminar, wo dann jeder tatsächlich in die Tiefe auch mit seinen individuellen Fragen kommt und das liebe ich sehr. In Linz hat allerdings auch darüber hinaus einfach alles gestimmt. Die Organisation war fantastisch, die Gruppe war unglaublich engagiert und interessiert. Ich bin danach noch tagelang wie auf Wolken durch meinen Alltag geschwebt, weil ich so glücklich war. Und für dieses Seminar ist eine Wiederholung 2025 schon geplant. Genau, aber die Zeitplanerin ist und bleibt ein nicht kommerzielles Projekt. Das bedeutet, ich verdiene mit all diesen Challenges, Seminaren und Co. kein Geld und muss dafür halt am Wochenende nach der Arbeit, also nach Feierabend und im Urlaub Zeit einplanen. Und das hat mich 2024 an meine Leistungsgrenzen gebracht. Und zwar mehr als einmal. Ich habe, wie gesagt, jede Minute davon genossen. Aber ich muss 2025 diese ganzen Dinge, Ideen, Projekte, Termine besser verteilen, um meinen Energiehaushalt besser zu balancieren. Zumal 2024 auch privat noch so ein paar coole Projekte und ein paar weniger coole Gesundheitsthemen meine Zeit beanspruchten. Projekte zum Beispiel meine Traureden. Ich habe im Mai wieder eine freie Trauung durchgeführt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Aber ich hatte vor etlichen Jahren mal begonnen, mir das Traureden halten, also das Hochzeitsreden halten, als zweites Standbein der Selbstständigkeit aufzubauen. Das hat nie richtig funktioniert damals. Das ist nie richtig angelaufen. Ich habe aber ein Talent dafür, herauszufinden, welche Rede ein Paar braucht. Manche möchten es humorvoll, andere träumen von so einer richtigen Filmtrauung im amerikanischen Stil und wieder andere möchten es romantisch und emotional. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, die Paare kennenzulernen und mich einzufühlen, bis ich wirklich weiß, welche Rede ihre Trauung perfekt macht. Und dann eben genau diese Rede zu liefern. Und außerdem, machen wir uns nichts vor, ich genieße auch die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die man nun mal bekommt, wenn man den schönsten Tag im Leben noch schöner macht. Und zum Glück waren in den letzten paar Jahren immer mindestens eine Hochzeit pro Jahr, zu der wir eingeladen waren und die als freie Trauung stattfinden sollte. Und jedes Mal habe ich dann einfach angeboten, als Hochzeitsgeschenk sozusagen die Traurede zu halten, die Trauung zu übernehmen. Aber diese Trauung jetzt im Mai 2024 war nochmal was Besonderes. Zum ersten Mal kannte ich das Paar vorher nämlich nicht, war Freunde von Freunden und so weiter. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht laufen. Die Trauung fand nämlich 2 Wochen nach meiner Fußoperation statt, im Freien, auf Rasen. Und wer schon mal an 2 Krücken gelaufen ist und nur einen Fuß dafür benutzen durfte, der weiß, was für eine Herausforderung das schon auf ebenem Untergrund ist. Auf Rasen, ja, das war Next Level. Aber ich hatte diese Trauung zugesagt, ich fand das Paar so toll und ich wollte das unbedingt durchziehen. Und ich bin im Nachgang auch sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Mein Mann war sozusagen als Assistenz dabei und hat mir alles hinterhergetragen und mich gestützt. Und ja, der Fuß war am nächsten Tag, das war kein Spaß. Aber es war vielleicht die beste Trauung, die ich je durchgeführt habe. Und die beiden und ihre Familien haben mich so toll willkommen geheißen und mit ihrem Glück irgendwie auch so ein bisschen angesteckt. Das war wirklich schön. Oh, und dieses ein anderes Projekt, das hätte ich beinahe vergessen, wenn ich nicht meine Erinnerungsfotos im Bullet Journal nochmal durchgegangen wäre. Wir haben neue Wohnzimmermöbel bekommen. Für die knapp 1000 Bücher, die wir besitzen, gibt es zweimal noch keine neue gute Lösung. Übrigens, herzlichen Dank, IKEA, für ständige, sinnlose Design- und Farbänderungen, sodass nichts Neues mehr zum Alten passt. Aber Sofa und Esstisch sind nagelneu. Und das war auch bitter nötig. Unsere alten Stühle musste man alle paar Wochen zusammenhämmern, damit sich die Sitzfläche nicht lösten. Und unser 11 Jahre altes Billigsofa, naja, sagen wir mal, man hat nicht mehr so wahnsinnig viel von der Polsterung gemerkt. Also ja, das hat mich auch sehr glücklich gemacht, diese neuen Möbel. Nicht ganz so gut lief es in Sachen Gesundheit. Der Plan war ja, mindestens 2-mal pro Woche Sport zu machen und abzunehmen. Ja, die Realität sieht so aus, dass ich kaum mal 2 Wochen am Stück überhaupt Sport gemacht habe. Bevor mir wieder Krankheit, Verletzung, Faulheit oder andere Prioritäten einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Also körperlich ist das ein Totalreinfall gewesen dieses Jahr, aber dafür gab es für meine psychische Gesundheit eine ganz wichtige positive Entwicklung und ich kann nicht glauben, dass das noch nicht mal ein Jahr her ist. Es fühlt sich wie Ewigkeiten an. Aber im Februar 2024 erhielt ich nach knapp 4 Monaten Diagnostik ganz offiziell die Bestätigung, ich habe ADHS. Was ich 1,5 Jahre vermutet hatte, habe ich dann endlich als Diagnose in der Hand gehalten. Und das hat eine Achterbahn der Gefühle ausgelöst. Rückblickend war es aber ein Befreiungsschlag. Klingt ein bisschen dramatisch, habe ich aber wirklich so empfunden. Ich habe mit dieser Diagnose nichts weiter gemacht, in Anführungsstrichen, weil mir persönlich für Medikamente mein Leidensdruck nicht groß genug war. Und einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, die sich mit ADHS im Erwachsenenalter auch wirklich auskennt, ist annähernd unmöglich. Und eine allgemeine Verhaltenstherapie oder Psychotherapie zu machen, das habe ich alles schon mal durch. Da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Nutzen drin gesehen. Genau, aber alleine diese Diagnose zu haben, dieses Label in Anführungsstrichen, bedeutet für mich zum einen eine echte Validierung, eine Validierung durch Experten, die also bestätigen sozusagen, ich bin weder faul noch undiszipliniert. Und zum anderen, und das war der wichtigere Teil vielleicht, es ist eine unheimlich große, enorme Abkürzung zu echter Hilfe. Einfach, weil du sehr viel schneller gute Strategien und Hilfsmittel findest, wenn du Selbstorganisation mit ADHS googelst, als wenn du nur nach Selbstorganisation suchst. Ja, wie gesagt, körperlich lief es nicht ganz so gut. Deutlich weniger erfolgreich war die Fußdiagnostik und die folgende Therapie, nämlich die OP am linken Mittelfuß Anfang Mai 2024. Ich konnte schon seit August 2023 nicht mehr so richtig auftreten. Und es hat jetzt wirklich eine ganze Weile gedauert, bis die dann im MRT endlich irgendwas gefunden haben, nämlich ein Ödem im Knorpel des Mittelfußes. Also da war eine Flüssigkeitsansammlung im Mittelfuß und die hat halt auf Strukturen im Mittelfuß gedrückt, die dann Schmerzen ausgelöst haben. Und wir haben uns dann entschieden, eine minimalinvasive OP durchzuführen, wissend, dass die Chancen nur 50-50 standen, dass das wirklich hilft. Aber der Chirurg hat damals gesagt, er würde es gerne erstmal mit dieser einfacheren, leichteren Variante probieren, weil die Alternative wäre Versteifung des Mittelfußes. Und das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt direkt. Also haben wir es erstmal probiert. Und ich durfte danach 12 Wochen den Fuß nicht verlassen. Das wusste ich vorher. Und die körperliche Einschränkung war ätzend genug, aber was ich massiv unterschätzt habe, war die psychische Wirkung dieser 12 Wochen. 12 Wochen für alles und jeden Handgriff von anderen abhängig zu sein und auch nach diesen 12 Wochen weitere, ich weiß nicht, ich glaube 6 Wochen oder so, nur minimal Stück für Stück selbstständiger zu werden, das war für mich wirklich schwer zu ertragen. Für mich sind Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ganz starke persönliche Werte und ich bin überhaupt nicht gut damit zurechtgekommen, in diesen Werten plötzlich so beschnitten zu sein. Und ich konnte mich darauf nicht vorbereiten, weil ich das einfach null auf dem Schirm hatte vorher. Also ich hatte mich mental darauf vorbereitet, nicht laufen zu können, okay, aber dass mir die Abhängigkeit so zusetzt, habe ich vorher null berücksichtigt. Das kam mir gar nicht in den Kopf. Und dazu kam dann auch noch, dass die OP eben tatsächlich nicht ganz so gut gelaufen ist, wie erhofft. Also die OP ist gut gelaufen, aber im Ergebnis, der Fuß ist besser, das schon, aber er ist nicht schmerzfrei. Und es ist auch nicht garantiert, dass da ist eine weitere, also diese aufwendigere OP zur Versteifung zum Beispiel, dass die wirklich zu Schmerzfreiheit führen würde. Kann mir keiner garantieren. Und ganz ehrlich, ich mache das nicht nochmal durch, diese 12 Wochen oder länger. Ich glaube, da lebe ich tatsächlich lieber mit Schmerzen. Die bin ich ja eh gewohnt als Migräne-Patientin und mit Morbus Crohn und so. Ja. Und dann war da noch gesundheitlich etwas, das sich unfassbar dramatisch anfühlt, das am Ende aber gar nicht war, nämlich der Zahn. Wie gesagt, der fühlte sich für mich viel dramatischer an als der Fuß, war aber reines Tagesgeschäft, jedenfalls für den Zahnarzt. Ich hatte einen wurzelbehandelten Zahn, also wurzelbehandelt meint, die Zahnwurzel war gezogen worden, der Zahn war also einfach tot. Und der ist Anfang des Jahres irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, einfach in der Hälfte durchgebrochen, also so von oben nach unten. Und ich hatte plötzlich die vordere Hälfte meines Zahns im Mund, lose. Und die andere Hälfte steckte noch im Kiefer. Am Freitagabend natürlich, wo man niemanden mehr erreicht. Du kannst dir vielleicht meine Panik vorstellen. Jo, aber offenbar, falls dir das auch mal passiert, kannst du jetzt hier von mir lernen. Offenbar ist das völlig normal, weshalb man empfiehlt, Zähne ohne Wurzel über kurz oder lang zu überkronen. Wusste ich vorher nicht, ist inzwischen aber erledigt und hat übrigens gefühlt auch endlos gedauert, bis das alles abgeschlossen war. Genau, und dann habe ich gesundheitlich ja auch noch eine neue Etappe in meiner Migränetherapie begonnen. Oder eigentlich zwei. Erst Botox, 35 Injektionen in Kopf, Gesicht und Nacken alle 3 Monate. Und danach sah ich jedes Mal aus wie so eine Klingonin. Oder mein Mann sagte, als hätten mich ganz viele Wespen gestochen. Und Spaß hat das auch nicht gemacht, 35 Injektionen. Auch wenn nur ganz wenig und ganz oberflächlich injiziert wird. Weh tut's trotzdem. Aber zunächst sah das tatsächlich so aus, als würde es helfen. Was mich sehr aufgeregt, also im positivsten Sinne aufgeregt gemacht hat, umso größer war die Enttäuschung, als das nicht anhielt, diese Wirkung. Und nach 9 Monaten haben wir die Therapie mit Botox wieder abgebrochen, weil es tatsächlich nicht gegen meine Migräne und auch nicht gegen meine täglichen Dauerkopfschmerzen geholfen hat. Genau. Und dann haben wir aber gewechselt auf ein Biologikum. Das muss ich mir alle 4 Wochen selber spritzen, was für mich kein Problem ist. Im Gegenteil, lieber so, als alle 3 Monate dahin zu fahren, um mich spritzen zu lassen, weil ich ja zum Beispiel auch das Medikament gegen Morbus Crohn spritze. Das spritze ich zwar nur alle 10 Wochen und nicht alle 4, aber das ist im Prinzip, ich zerlege gerade meinen Schreibtischstuhl, Entschuldigung. Das ist im Prinzip dasselbe. Insofern, das Selbstspritzen stört mich nicht. Und der große Vorteil ist, dieses Biologikum funktioniert bisher tatsächlich sehr gut. Toi, toi, toi. Ich klopfe hier mal auf Holz. Denn ich habe tatsächlich zum ersten Mal seit meiner Pubertät nicht mehr jeden einzelnen Tag Kopfschmerzen und auch meine Migränetage pro Monat sind deutlich weniger geworden. Genau, also so viele Projekte und dann noch Krankheiten wie eine 80-Jährige. Und trotzdem habe ich 2024 auch noch richtig viele tolle Erlebnisse in das Jahr gequetscht. Nicht nur Besuche und bei Freunden und Familie waren drin, sondern, und das ist das größte, beste, schönste Erlebnis des Jahres, wir waren endlich mal wieder im Urlaub. Eine Woche Mallorca im Oktober, das war die letzte Woche der Saison, es war also noch schön warm, aber nicht mehr so viele Leute da. Perfektes Wetter, perfektes Hotel, perfekte Mischung aus Erholung, Sport und Sightseeing. Es war zwar nur eine Woche und das war ein bisschen wenig, aber es war, glaube ich, die beste Woche meines Jahres. Und das will ich 2025 auf jeden Fall wiederholen. Und unmittelbar nach diesem Urlaub haben wir noch was anderes gemacht, was wir schon ganz lange machen wollen, nämlich seit wir uns kennen, und das sind immerhin schon 16 Jahre, wir haben Max Rabe und das Palastorchester live gesehen. Ganz große Empfehlung. Max Rabe hat eine unheimliche Präsenz und gleichzeitig eine Höflichkeit, mit der er auch seine Musiker glänzen lässt, ohne sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Und wenn man dann noch die Musik mag, was wir sehr tun, dann sind diese Konzerte wirklich ein Erlebnis und ich kann das sehr empfehlen. Und es war auch nicht das einzige Konzert, das ich dieses Jahr besucht habe. Es war nicht mal, ja, warte, andersrum. Ich war wann war denn das? Im Februar, glaube ich. In Hamburg. In der Elbphilharmonie. Es war auch nicht mein erstes Konzert in der Elbphilharmonie, dieses im Februar, aber es ist einfach immer ein Erlebnis. Ich habe im Februar Rhiannon Giddens gesehen in der Elbphilharmonie. Ich kannte die vorher nicht. Ich hatte die Karte geschenkt gekriegt und es war toll. Aber eigentlich ist es total egal, was du dir anhörst. Wenn du die Gelegenheit hast, kauf dir Karten und hör dir ein Konzert an. Die Akustik in der Elbphilharmonie ist tatsächlich fantastisch. Und selbst wenn du kein Konzertgänger bist, dann hol dir so ein Besucherticket. Ich glaube, die gibt es sogar umsonst, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist. Und dann fahr bis ganz nach oben. Der Blick von der Terrasse vor den Konzertsälen ist einfach grandios. So, also Urlaub, Konzerte, was habe ich noch erlebt? Oh ja, ich habe ja nie Mangas gelesen und ich habe auch nie in meinem Leben Animes gesehen. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig rum benannt habe, die beiden Dinge. Außer man zählt die Trickfilmserien meiner Kindheit mit, die offenbar auch in diese Kategorie fallen, was ich vorher nicht wusste. Aber ich habe eine Freundin, die nicht nur ein großer Fan ist, sondern auch selbst eine aus meiner Perspektive sehr talentierte Manga-Künstlerin. Und mit ihr habe ich gleich zweimal den großen Zeh in diese Welt getaucht. Einmal auf einer Anime-Messe in Nürnberg. Das waren übrigens tolle Besuche, aber die Veranstaltung selber und auch die Aussteller und die Shows waren sehr enttäuschend. Also da muss man wohl auf die großen Messen gehen. Und einmal sind wir zusammen ins Kino gegangen und haben Der Junge und der Kranich. Der Junge und der Reiher? naja, der Junge und irgendein Vogel angeguckt, den ich tatsächlich toll fand, auch wenn ich mir den Titel nicht merken kann. Ein bisschen gruselig, aber auch sehr cool und sehr schön erzählt. Genau. Dann hatten wir ebenfalls im Februar, Junge, im Februar war ganz schön viel los. Im Februar ein ganz besonderes Treffen. Du erinnerst dich vielleicht an Martina. Martina war schon zweimal hier im Podcast von Stillust und hat darüber geredet, wie man seinen Kleiderschrank organisiert, wie man schnell gut angezogen ist und so weiter. Und Martina kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Los ging alles mit einer Farbberatung, die ich in ihrem Studio gebucht habe, in Rot. Das ist bei uns um die Ecke. Und dann habe ich sie ein Jahr in ihrem Zeitmanagement gecoacht und schließlich habe ich dann zweimal ihren Style & Smile Kurs mitgemacht. Und seitdem bin ich ja so ein bisschen besessen von dem Thema Farbe in meiner Garderobe. Und ich habe mich deshalb sehr gefreut, als sich die Style & Smile Gruppe, mit der ich den Kurs zum ersten Mal absolviert habe, im Februar 2024 live bei Martina getroffen hat. Einfach nur so, weil wir uns kennenlernen wollten. Und dann haben wir gleich noch ein Fotoshooting veranstaltet. Also jeder von uns in einem Outfit, das wir uns nach dem Kurs, nach Martinas Regeln in Anführungsstrichen, selbst zusammengestellt haben. Und das war ein richtig lustiges, ganz tolles Wochenende. Genau, und dann hat Martina jetzt vor kurzem ihr Farbanalysesystem komplett umgestellt. Und ich war natürlich sofort fasziniert und habe spontan gleich nochmal eine Farbanalyse gemacht. Ja, das war sehr cool. Und so Dinge für mich zu tun, darin bin ich im letzten Jahr wirklich besser geworden. Denn ich habe mir auch so klassische Wellness-Anwendungen gegönnt. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal eine Pediküre gemacht. Ja, und wahrscheinlich auch zum letzten Mal, dem ganzen Ernst. Der Massageteil war cool. Also so Fußmassagen, das sollte ich vielleicht irgendwie öfter machen. Aber ansonsten brauche ich keine Pediküre. Kann ich selber machen. Und ich war in einem japanischen Headspa. Das will ich schon machen, seit ich eine japanische YouTuberin entdeckt habe, die aus diesen traditionellen Spas wirklich in Japan ASMR-Videos veröffentlicht. Es gibt absolut nichts Entspannenderes als diese Videos. Auch wenn du kein Wort verstehst, aber ihr zuzuhören und zuzugucken, holt dich so runter. Also geh mal auf YouTube und gib Japanese Headspa ASMR oder sowas ein. Findest das. Genau, aber in Deutschland gab es die halt lange nicht. Es gab eins in Düsseldorf und eins in München, soweit wollte ich nicht fahren. Und dann sind die irgendwie wie Pilz auf den Boden geschossen. Und es gab dann auch eins hier in der Nähe. Und ich musste das natürlich testen. Mein Fazit, toll für Haare und Kopfhaut. Meine Haare fühlten sich danach unglaublich großartig an und tun es auch jetzt noch Wochen später. Aber das ist tatsächlich auch nichts, was ich wiederholen muss. Und so, aus einem ziemlich albernen Grund, aber es war echt nervig. Wasser plätschern direkt neben meinem Ohr geht mir offenbar bärisch auf den Geist. Und das war mir vorher nicht klar. Ich meine, hallo, das ist Sinn und Zweck des Headspas. Du liegst da auf einer Liege und dein Kopf hängt halt quasi über dem Wasserbecken und du wirst mit so einem, es sieht aus wie so ein Metallbogen, aus dem halt Düsen das Wasser so gleichmäßig auf deinen Kopf spritzen. Das ist der Kern eines japanischen Headspas. Also ja, es plätschert naturgemäß Wasser die ganze Zeit neben deinem Ohr ins Becken. Nein, einfach nein. Aber wie gesagt, als Anwendung, meine Haare waren toll. So toll wie schon sehr lange nicht mehr. Genau, so, und dann habe ich ja auch noch ein paar Ausflüge gemacht im letzten Jahr. Ich sag doch, wenn man sich das mal so ein bisschen wieder direkt vor Augen hält, fällt einem auf, wie viel man eigentlich erlebt hat. Und es gibt gar keinen Grund, am Ende des Jahres da zu sitzen und sein angeblich langweiliges Leben zu betrauern. Also setz dich, wenn ich hier gleich fertig bin, auch mal hin und geh deine Erinnerungen durch und schreib dir mal wirklich auf, was du alles erlebt hast, die großen und die kleinen Dinge. Und schau dir mal an, was für ein Label dein Jahr tatsächlich verdient. Ich war, als ich meine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht habe und dann Journalistik studiert habe, beides schon, naja, schlimm lange her, war ich regelmäßig auf der Buchmesse. Und damals schon meistens in Leipzig, weil die Buchmesse in Leipzig im Gegensatz zu der in Frankfurt nicht vorrangig für Fachpublikum gemacht ist, sondern halt für Leser. Ja, wie gesagt, ich habe mein Studium 2006 abgeschlossen. Der letzte Messebesuch ist also schon wirklich, wirklich lange her gewesen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dieses Jahr mit meiner besten Freundin nach Leipzig zu fahren. Und wir könnten nicht gegensätzlicher sein, was unsere Lesevorlieben angeht und alle anderen Vorlieben im Leben nebenbei bemerkt. Aber wir haben das Wichtigste gemeinsam. Wir lieben Lesen und wir lieben Bücher kaufen. Und entsprechend haben wir einen kompletten Messetag gebraucht und trotzdem nicht alles geschafft und sind ein bisschen ärmer, aber viel glücklicher mit Beuteln voller Bücher wieder nach Hause gefahren und hatten einfach einen richtig coolen Tag. Für 2015 ist der Messebesuch schon wieder eingeplant mit anderen Freunden diesmal, aber wir haben, also wir beide, meine beste Freundin und ich, haben einen Leseurlaub an der Nordsee geplant. Ja, wir haben den geplant mit, wir müssen aber dann nicht reden, oder? Wir nehmen beide einfach genug Bücher mit. Das wird sehr schön. Nordsee und Bücher und Lieblingsmenschen. Ah, ich freue mich. Das wird übrigens schon wieder im Februar. Irgendwie ist Februar mein Monat für sowas. Naja. Ebenfalls literarisch, aber für mich eine ganz fremde Welt, war die Harry Potter Ausstellung in München. Ich habe ja bis auf das erste weder die Bücher gelesen noch die Filme gesehen. Aber ich war mit einer Gruppe absoluter, wie sagt man, Potterheads unterwegs. Sagen wir mal so, die Ausstellung fanden wir alle enttäuschend und überteuert, aber ich kann jetzt zumindest ein bisschen mitreden und ich war mal wieder in München. Genau, und nicht nur privat habe ich tolle Dinge erlebt, fällt mir gerade ein, sondern tatsächlich auch im Job, also im Hauptjob. Ich arbeite ja für ein kleines IT-Beratungshaus und da wir als Berater alle von zu Hause aus oder beim Kunden arbeiten, kannten wir uns im Team nicht persönlich. Und das sollte sich ändern und deshalb haben unsere Chefs im Herbst ein paar Tage in Kassel spendiert für alle, also so Teamtage sozusagen, keine Arbeit, dafür gutes Essen, bessere Getränke, gute Gespräche, schönes Hotel und wirklich coole Erlebnisse. Wir waren, wir haben eine Führung durch die Löwenburg gemacht, Google das mal, das ist eine wilde Geschichte, die diese Burg hat. Und wir waren auch in der Fun Factory. Pro-Tipp, 3D-Schwarzlichtgolf macht ohne 3D-Sehen, also wenn du nur ein sehendes Auge hast, so wie ich, nur so bedingt Sinn, ist aber trotzdem extrem beeindruckend und für alle anderen sehr lustig. Ja, also für alle anderen, wenn ich dran bin. Da hatte ich jedenfalls wirklich, wirklich viel Spaß in Kassel. Das war echt cool. Was soll ich sagen? Ich wusste, dass 2024 ein volles, aufregendes Jahr war, aber das jetzt nochmal so geballt zu erzählen, das macht es irgendwie noch viel beeindruckender. Und ich wundere mich jetzt auch nicht mehr über meine Erschöpfung. Aber ich bin bis auf die Knochen glücklich, dass ich das alles durchgezogen habe. Denn wir wissen nie, was das Leben bringt und wie viel Leben wir noch vor uns haben. Ja, das mag jetzt mal morbide klingen, aber es ist nun mal eine Wahrheit. Und deshalb werde ich auch 2025 Chancen ergreifen, wenn sie mir begegnen. Chancen, neue Dinge auszuprobieren, tolle Erfahrungen zu machen, mir selbst Gutes zu tun und zu wachsen. Ich hoffe nur, dass ich es 2025 hinbekomme, das nicht alles im Februar zu machen und im Oktober. Oder November, im Oktober war ich im Urlaub. Sondern vielleicht auch die restlichen 9 bis 10 Monate des Jahres mit einzubeziehen und das Ganze ein bisschen besser zu verteilen, sodass ich meinem Wort des Jahres 2025 Energiemanagement besser gerecht werden kann. So sieht's aus. Das war mein Jahresrückblick. Und jetzt, eigentlich war es auch meine Jahresplanung, denn die ist damit weitestgehend abgeschlossen. Ich mache noch ein Becoming Board. Und das kannst du übrigens auch mit mir machen, wenn du möchtest, nämlich am 9. Januar zum Jahreswechsel-Workshop. Da machen wir auch einen kleinen Rückblick, nicht ganz so ausführlich wie dieser hier, denn wir haben nur 3 Stunden, aber einen kleinen Rückblick und dann gehen wir in die Jahresplanung, allerdings ohne Vision, Fern- und Nahziele und heruntergebrochene Aufgaben, sondern mit einem Becoming Board, mit einem Wort des Jahres und mit ein ganz klein bisschen ChatGPT-Spielerei. So dass auch die strukturierteren unter euch Ergebnisse haben, mit denen sie arbeiten können und alle anderen ein bisschen Spiel und Spaß Für Schokolade müsst ihr selber sorgen, für Alkohol auch. Macht das aber gern und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid am 9. Januar. Los geht's um 18 Uhr. Anmeldung bitte auf der Website bzw. über den Link in den Shownotes. So, das war's. Wir sind durch. Ich wünsche dir jetzt, wenn du dich jetzt hinsetzt und deinen eigenen Jahresrückblick schon mal vorbereitest, viel Spaß dabei. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Silvesterparty, wenn du Silvester feierst, und in jedem Fall einen gesunden, bitte pass auf dich auf, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns mit der nächsten Folge nächste Woche, was gleichzeitig nächstes Jahr ist. Und bis dahin gilt wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.